Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kommen heute Morgen zurück auf das Wort aus dem 1. Mosebuch, Kapitel 18, ab Vers 22b. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat zu ihm und sprach: Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben, um 50 Gerechter willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, sodass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Der Herr sprach: Finde ich 50 Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort vergeben. Abraham antwortete und sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. Es könnten vielleicht 5 weniger als 50 Gerechte darin sein. Wolltest du denn die ganze Stadt verderben um der 5 willen? Er sprach: Finde ich darin 45, so will ich sie nicht verderben. Und er fuhr fort, mit ihm zu reden und sprach: Man könnte vielleicht 40 darin finden. Er aber sprach: Ich will ihnen nichts tun um der 40 willen. Abraham sprach: Zürne nicht, Herr, dass ich noch mehr rede. Man könnte vielleicht 30 darin finden. Er aber sprach: Finde ich 30 darin, so will ich ihnen nichts tun. Und er sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden, mit dem Herrn zu reden. Man könnte vielleicht 20 darin finden. Er antwortete: Ich will sie nicht verderben um der 20 willen. Und er sprach: Ach, zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede. Man könnte vielleicht 10 darin finden. Er aber sprach: Ich will sie nicht verderben um der 10 willen. Und der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden. Und Abraham kehrte wieder um an seinen Ort. Wir haben uns vor 14 Tagen mit diesem Wort befasst, waren aber noch nicht mit der Betrachtung zu Ende gekommen. Bevor wir fortfahren, wollen wir uns noch einmal einige Punkte in Erinnerung rufen und sie noch ein wenig ergänzen. Es war uns wichtig geworden, dass es hier ursprünglich heißt: Gott blieb stehen vor Abraham. Also nicht Abraham blieb stehen vor dem Herrn, sondern der Herr blieb stehen vor Abraham. So können wir es dann auch finden in einer Anmerkung der Elberfelder Übersetzung. Man hatte das verändert. Der Luthertext gibt das auch so weiter hier. Man hatte das verändert, aus welchem Grund auch immer. Aber es ist wichtig, dass es dabei bleibt, dass Gott selbst, dass der Herr vor Abraham stehen geblieben ist. Und wir haben dazu gesagt, dass Stehenbleiben vor einem anderen bedeutet in alttestamentlicher Zeit das bittende Anklopfen und das ruhige Abwarten, ob der andere etwas sagen möchte. Die Initiative geht also von Gott aus. Das ist das Entscheidende. Und darauf wollen wir auch in Zukunft immer wieder hinweisen. Die Initiative geht nicht vom Menschen aus, auch was das Gebet anbetrifft, sondern sie geht von Gott aus. Es gab im Altertum einen Mann namens Cato, das war ein Staatsmann. Und in den Senatssitzungen forderte er immer wieder die Zerstörung Karthagos. Und er soll am Ende einer jeglichen Ansprache gesagt haben: Und im Übrigen, Karthago muss zerstört werden. Karthago muss zerstört werden. Immer wieder betonte er das. Und ich denke, es gibt auch in unserem Leben immer wieder Dinge, die betont werden müssen, Wahrheiten, die betont werden müssen, die lebenswichtig sind, auch ganz praktischer Natur und so auch im Geistlichen. Und im Geistlichen betonen wir immer wieder das eine: alles geht von Gott aus. Wie der Apostel Paulus es sagt, in seiner Doxologie, in seiner Verherrlichung Gottes, als er über den Heilsratschluss Gottes für die Juden und für die Nichtjuden gesprochen hat, von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Von ihm, von Gott aus und durch ihn, durch seine Kraft, durch sein Vermögen und zu ihm, zu seiner Verherrlichung, sind alle Dinge. Darauf kommt es an, dass wir das begreifen. Also alles im Reich Gottes geht von Gott selbst aus. Gott und nicht der Mensch ist der Urheber und auch Veranlasser alles dessen, was das Reich Gottes ausmacht und was im Reich Gottes geschieht. Und alles mündet ein in die Verherrlichung Gottes. Es ist von großer Wichtigkeit, das immer wieder und immer wieder aufs Neue zu bedenken. Denn wir neigen dazu, die Dinge in unserem persönlichen Leben, aber auch im Allgemeinen, auch was das Reich Gottes anbetrifft, wir neigen dazu, die Entwicklungen und die Geschehnisse von der Seite des Menschen aus zu betrachten. Wir sollten aber es lernen, mehr und mehr alles von Gott her zu sehen. Es ist insofern von großer Wichtigkeit, das immer wieder aufs Neue zu bedenken, als wir hier den entscheidenden Unterschied haben zu allem religiösen Wesen und Wirken. Und das betrifft eben auch das Gebetsleben. Nicht Abraham ist der Initiator dieses Gebetes, das heißt, der das Gebet einleitet, sondern Gott bleibt vor Abraham stehen und wartet darauf, dass Abraham sich jetzt äußert in der Fürbitte. Es geht also nicht von Abraham aus. Dass Gott Abraham informiert über das, was er vorhat, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will, als auch, dass Gott vor Abraham stehen bleibt, um ihn zu ermutigen, sich zu äußern, ist ein Beweis dafür, dass alles von Gott ausgeht. Die letzte Zeit vor der Wiederkunft Jesu wird weniger vom Atheismus gekennzeichnet sein, als vielmehr vom religiösen Wesen. So haben wir es auch gehört in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 5. Sie haben den Schein eines gottseligen Wesens oder die Form eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnet sie. Das heißt, hier geht es um religiöses Wesen, besonders in der Entwicklung der letzten Zeit. Rein äußerlich ist man fromm, aber man kennt die Kraft Gottes nicht, die Kraft des Evangeliums nicht. Man kommt in allem, was man tut, und denkt vom Menschen her und nicht von Gott her, vom Evangelium her. Alles religiöse Wesen hat seinen Ursprung im selbstsüchtigen Begehren des Menschen. Es ist nichts anderes als frommer Egoismus, von dem man getrieben wird. Und dabei spannt man Gott in seinen eigenen Karren. Man versucht es zumindest. Und macht ihn zu einem willfährigen Diener, der dazu da ist, die frommen Wünsche des Menschen zu erfüllen. Im Reich Gottes aber geht es darum, dass Gottes Wünsche in Erfüllung gehen. Wenn es heißt, dass wir Gott lieben sollen, von ganzem Herzen, mit ganzem Gemüte, mit aller unserer Kraft, und das ist ja nur vom Evangelium her möglich, nicht unter Gesetz. Es ist zunächst mal Gesetz, an dem wir zu Schanden werden. Dann treibt es uns in die Arme Jesu, in die Arme unseres Stellvertreters, der das alles geleistet hat, an unserer Stelle, der Gott über alles geliebt hat, ihm über alles vertraut hat, in jeder Situation und ihn geehrt und geachtet hat. Aber wenn es heißt, wir sollen Gott lieben vom Evangelium her dann, unter der Gnade, dann bedeutet das, dass wir dazu da sind, Gottes Wünsche zu erfüllen. Gott ist nicht dazu da, unsere Wünsche zu erfüllen, sondern wir sind dazu erlöst, Gottes Wünsche zu erfüllen. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Der Unterschied zwischen religiösem Wesen und geistlichem Wesen, dem Wesen des Reiches Gottes. Die Wünsche des Menschen werden von Gott her nur insofern erfüllt, als sie um Gottes Willen geschehen. So müssen wir auch dieses Wort einordnen aus dem Psalmen: Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Hier geht es um ein Herz, das auf die Wünsche Gottes hin orientiert ist. Da, wo der Heilige Geist einem Menschen das deutlich macht, es geht um die Wünsche und den Willen Gottes, es geht um seinen Ratschluss in den unterschiedlichsten Situationen unseres Lebens, es geht um ihn, da wünschen wir das, was geschehen soll, um Gottes Willen. Das ist Gnade. Und weil das so ist, muss der Mensch von Neuem geboren werden. Denn wir merken alle, wir spüren das. Das Wort Gottes sagt es uns. Wir haben es gehört vorhin aus Römer Kapitel 8, dass unsere Natur, unser sündiges Wesen, dem Gesetz Gottes nicht untertan sein kann. Es vermag es nicht. Es ist dem Willen Gottes völlig entgegengesetzt. Und wir spüren vielleicht auch etwas davon, wenn wir das so sagen. Es geht nicht darum, dass Gott unsere Wünsche erfüllt, sondern dass Gottes Wünsche erfüllt werden, dann merken wir und spüren wir, dass sich Widerstand regt in unserem Herzen. Hoffentlich spüren wir das. Das wollen wir von Natur aus nicht. Dazu sind wir auch nicht in der Lage, die Wünsche Gottes zu erfüllen. Und darum muss der Mensch von Neuem geboren werden. Er muss der göttlichen Natur teilhaftig werden, damit seine Wünsche konform gehen mit den Wünschen Gottes. Damit er das wünscht, was Gott wünscht. Der natürliche Mensch vermag das nicht. Er wehrt sich dagegen. Er ist durch und durch selbstbezogen, egoistisch. Alles, was er sucht, auch im Gebet, der natürliche Mensch, so wie wir von Hause aus sind, alles, was er sucht, sucht er nur für sich selbst. Begehrt er nur für sich selbst. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, es ist so. Darum ruft der Apostel Paulus aus im Römerbrief Kapitel 7, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Ja, wer wird mich erlösen von diesem unseligen Wesen, das immer nur sich selbst sucht? Im Gebet für sich selbst, aber auch im Gebet für andere, besonders für unsere Kinder. Das ist einfach so. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, wie schwierig das ist, geistlich von Gott her für seine Kinder zu beten, für seine Verwandten zu beten, für seine Familienangehörigen zu beten. Wenn da nicht der Geist Gottes wirkt, wenn wir nicht von der Stellvertretung Christi herkommen, wenn wir nicht zunächst einmal zugeben, dass unsere Verwandten das ewige Gericht Gottes verdient haben und dass vom Kreuz her Gnade für sie da ist, können wir nicht geistlich für sie beten. Beten wir aus unserer Natur, aus unserem natürlichen Empfinden. Aus diesem Empfinden kann auch ein gottloser Mensch für seine Kinder eintreten. Diese natürliche Liebe hat im Reiche Gottes zunächst einmal keinen Platz. Es geht um die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen. Es geht um die Gesinnung Christi. Und von daher dürfen wir im Namen Jesu beten, der allezeit die Wünsche des Vaters befriedigt hat. Es geht zunächst um Stellvertretung. Und das wird uns zugerechnet. Und davon wirkt der Heilige Geist nun auch etwas in uns, sodass die Wünsche Abrahams sich hier decken mit den Wünschen Gottes. Also ich sage es noch einmal, ich versuche es deutlich zu machen. Es ist nicht so, dass Abraham hier auftritt und betet und sagt, ja, Gott will das ja auch. Sondern Gott will das ganz alleine. Er ist der Einzige, der will, dass die Gerechten in Sodom gerettet werden und mit ihnen dann möglicherweise auch die ganze Bevölkerung verschont bleibt. Er ist der Einzige und Abraham begehrt es nur, weil der Geist Gottes in ihm wirkt. Und so dürfen wir im Namen Jesu beten, gewirkt durch den Heiligen Geist. Und da will Gott uns erhören. Deshalb sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Das Gebet im Namen Jesu findet bei Gott immer Gehör. Gott gibt uns die Vollmacht, im Namen seines Sohnes zu beten, der immer in erster Linie gebetet hat zur Verherrlichung des Vaters, weil es Gott will und dass es durch das Vermögen Gottes geschieht und zu seiner Verherrlichung. Das wird uns zugerechnet und der Heilige Geist wirkt es nun. Wir sehen also, alles kommt von Gott her. Und das noch einmal so dick zu unterstreichen. Und ihr Lieben, das ist die Hauptursache dafür, dass der Heilige Geist unter uns so wenig Raum hat. Es ist unser natürliches, fromm gemachtes Wesen, das uns dazu drängt, den Gottesdienst zu besuchen, die Bibel zu lesen, zu beten. Und wenn wir dann unsere Pflicht getan haben, dann sind wir zufrieden. Ja. Es muss erst hinein in den Tod. Wir müssen erkennen, dass wir das alles ja gar nicht wollen, dass uns das eine Last ist von Natur aus, dass uns die Wege Gottes viel zu schwer sind, dass wir viel mehr Interesse haben an allem Möglichen in dieser Welt als an Gottes Wort, wenn nicht Gott durch seinen Heiligen Geist etwas davon wirkt in uns. Und so ist es hier auch mit dem Gebet des Abraham. Derselbe Geist, es ist hier schon der Geist Jesu im Herzen des Abraham, bewegt ihn dazu, sich im Gebet für die Menschen in Sodom nach dem Willen Gottes einzusetzen. Und dabei, so haben wir vor 14 Tagen gesehen, berief sich Abraham auf Gottes Gerechtigkeit. Weil du machst doch wohl einen Unterschied zwischen den Gerechten und den Gottlosen. Das sei ferne, dass du den Gerechten genauso behandelst wie den Gottlosen. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Das ist für Abraham ganz klar, dass Gott hier einen Unterschied macht. Und wir haben darüber gesprochen, dass über diese Problematik, dass das hier in dieser Zeit und Welt nicht immer so offenbar wird, dass Gott einen Unterschied macht, ja? Am Ende aber, wir haben dazu das Wort aus dem Propheten Maleachi gelesen, am Ende wird es deutlich werden. Ja. Manchmal auch hier schon. Abraham wirft das in die Waagschale und sagt, du machst doch wohl einen Unterschied. Aber es gibt auch noch etwas anderes, was hier wichtig ist. Abraham denkt daran, dass wenn Gerechte dort in Sodom sind, diese Gerechten sich darum bemüht haben, die Gottlosen zu einem guten Leben anzuleiten, dass sie darunter gelitten haben. Wir hören das und lesen das von Lot, der gelitten hat unter dem gottlosen Wesen dieser Menschen. Und wir können sicher davon ausgehen, dass Lot ein Mann war, der ein Herz hatte für diese Menschen, der gerne gewollt hätte, dass sie zurechtgekommen wären. Und Abraham geht davon aus, wenn Gottes Gericht ergeht über Sodom, dann werden auch die Gerechten, die du wohl da herausretten kannst, darunter leiden. Sie werden nicht dastehen als solche, die voller Genugtuung sagen, naja, das haben sie ja nicht anders verdient. Ja? Und wir haben es ihnen ja oft genug gesagt, also bitteschön. Jetzt bekommen sie das, was sie verdient haben. Das ist dieses kalte Herz, dieses kalte pharisäische Herz, das auch bei uns manchmal dominiert, dass wir sagen, wir haben unsere Pflicht getan, wir haben es ihm gesagt, wir haben es ihm bezeugt, Vogel friss oder stirb. Wenn er nicht hören will, gut, dann geht er halt verloren. Ja? Aber wir haben eine reine Weste, wir haben es ihm gesagt. So nicht. Sondern Abraham geht davon aus, dass die Gerechten, falls es sie gibt dort in Sodom, doch darunter leiden würden, wenn Gottes Gericht nun über ganz Sodom und über die Bevölkerung Sodoms ergehen würde. Es geht hier um eine gewisse Mittlerschaft. Wir merken das. Diese Gerechten würden sich stellen zwischen den Zorn Gottes und den gottlosen Bewohnern Sodoms. Sie leiden darunter, wenn Menschen verloren gehen und schnurstracks auf dem Weg sind in das Gericht Gottes. Sie leiden darunter. Sie sind nicht selbstgerecht, voller Genugtuung. Wir sind das ja auch manchmal, ne? Auch was den Umgang mit Gläubigen angeht. Da geschieht irgendwo in einer Gemeinde etwas, etwas Notvolles und wir stehen da als die, die sagen können. Haben wir es nicht immer schon gesagt? Ja. Jetzt kriegen sie das, was sie verdient haben. Ne? Ja. Statt dass wir uns darunter beugen, in priesterlicher Gesinnung in Christus Jesus. Es geht darum, das Reich Gottes. Es geht um die Verherrlichung Gottes. Und wenn woanders Dinge geschehen, die nicht in Ordnung sind, dann trifft uns das auch. Und dann trifft das in erster Linie den lebendigen Gott. Und darunter sollten wir uns stellen und stellvertreten, uns darunter beugen. Mit dem Bewusstsein oder in dem Bewusstsein, dass wenn Gott seine Hand von uns abzieht, es uns genauso ergeht, ihr Lieben. Nicht anders als den anderen, weil wir nicht besser sind von Natur aus. Der Herr mag uns Gnade dazu schenken. Wir sehen also hier, Abraham geht davon aus, dass die Gerechten hier in ihrem Leiden und ihren Bemühungen um die Gottlosen, dass sie nicht dastehen würden als solche voller Genugtuung, ja, denen geschieht ja jetzt recht, dass sie eine gewisse Mittlerstellung innehaben. Und noch etwas anderes. Die Tatsache, dass Gerechte dort noch leben könnten in Sodom, wäre ein Beweis dafür, dass das Böse in Sodom noch nicht zur gänzlichen Ausreife gekommen wäre. Die Gerechten wären wohl verlacht worden und verspottet worden. Aber solange man sie geduldet hätte und hätte nicht zu ihnen gesagt, das, was ihr tut, das ist ein Verbrechen gegen das Wohl unserer Gesellschaft, und man sie nicht dafür bestraft hätte, wäre das Maß der Sünde für Sodom noch nicht voll geworden. Und so geht Abraham davon aus, dass Gott um dieser Gerechten willen die ganze Bevölkerung in Sodom, die restliche Bevölkerung in Sodom, verschonen würde und verschonen möchte. Also, Gott hätte auch die Gläubigen, die Gerechten dort herausholen können und den Rest sich selbst überlassen können, dem Gericht. Das geschah ja dann schließlich auch. Es gab keine 10 Gerechten in Sodom. Aber es geht dem Abraham hier eben nicht nur um die Gerechten, sondern es geht ihm auch um die anderen. Um ganz Sodom. Und hier haben wir einen wunderbaren Hinweis auf unseren Herrn Jesus. Diese Mittlerstellung, die er hier den Gerechten einräumt, ist ein Hinweis auf den einen Gerechten, der unser Mittler ist. Und er ist nicht nur der Heiland der Gläubigen, wie Paulus sagt, sondern auch aller Welt. Der Heiland aller Welt, so sagt Paulus, so schreibt Paulus, in Sonderheit der Gläubigen. So hat Gott immer ein Herz, nicht nur für die Gläubigen, sondern auch für die Ungläubigen, für die Ungerechten. Und das ist die Grundlage, auf der wir stehen in unseren Gebeten. Das ist die rechte Wurzel unseres Gebetslebens, die Gerechtigkeit Christi, seine Mittlerstellung, sowohl für uns selbst als auch für andere. Und von daher dürfen wir getrost beten, im Namen Jesu beten, dass Gott sich doch durch die Erhörung unserer Gebete, durch die Fürbitte erbarmen möchte. Und dann sehen wir im Folgenden, welche eine hohe Meinung Abraham von Gott und seiner Gnade hat. Er handelt ja mit ihm. 6-mal sitzt er mit seinen Bitten an. Von 50 geht er über 45, 40, 30, 20 bis zu 10 herunter. Und jedes Mal geht der Herr darauf ein und will seine Bitte um Verschonung der Bewohner Sodoms gewähren. Wir wollen das jetzt nicht noch einmal lesen. Ja? Gottes Gnade ist für Abraham so überwältigend groß, so unfassbar groß, dass er denkt, 10 Gerechte in Sodom wägen die ganze Gottlosigkeit in Sodom auf. 10 Gerechte reichen aus. Wie viel macht ein einziger Gläubiger in einer Firma, in der Nachbarschaft, in einer Familie aus? Einer nur. der sich an den einzig Gerechten, an unseren Herrn Jesus Christus anklammert und für sich und andere einzig und allein von der Gnade Jesu lebt. Wie viel mag solch ein Mensch ausrichten? Eine alte Schwester in einer ansonsten gottlosen Familie, welch eine Bewahrung geht von ihr aus, welch ein Segen geht von ihr aus. Wie kann Gott sich durch ein solches Menschenkind verherrlichen? Nicht als einen Selbstgerechten wollen wir ihn sehen, sondern als einen in Christus Gerechten. Und da mag auch schon einer etwas ausrichten in unserer Zeit. Nun, Gott lässt sich auf den Handel Abrahams ein und er freut sich darüber, wenn wir groß von ihm denken. Rufe mich an, so heißt es, so will ich dir große und unfassbare Dinge zeigen, die du nicht weißt. Es gibt eine schöne Geschichte von Alexander dem Großen. Der hatte einen Philosophen, der sich in einer äußerst schwierigen finanziellen Situation befand. Und Alexander der Große gab ihm eine schriftliche Vollmacht, sich jeden gewünschten Betrag aus der Schatzkammer auszahlen zu lassen. Und nun ging dieser Philosoph hin zu dem Schatzmeister und verlangte eine riesige Summe. Der Schatzmeister wollte sie nicht auszahlen, ohne zuvor Rücksprache zu nehmen mit Alexander dem Großen. Und Alexander antwortete ihm: Lass das Geld sofort auszahlen. Ich freue mich, dass der Mann so hoch von mir denkt. Damit hat er mir eine einzige Ehrung zuteil werden lassen. Die Höhe seines Gesuches zeigt, wie hoch er mich einschätzt, sowohl im Blick auf meinen Reichtum als auch auf meine königliche Freigebigkeit. Wir können nicht groß genug von Gott denken. Gott ist so gütig, so barmherzig, so voller Liebe, so voller Erbarmen im Blick auf den Sünder. Seine Gnade ist immer größer, als wir meinen. Seine Liebe immer umfangreicher, als wir denken. Wir können nicht groß genug von Gott denken. Golgatha zeigt uns das, wie sehr Gott den Sünder liebt. Und darum dürfen wir auch Hoffnung haben für den größten Sünder. Für jeden Menschen dürfen wir Hoffnung haben. Er mag sich heute noch sträuben, es ist immer gut, wenn Menschen anfangen, sich zu sträuben. Auch Gläubige. Ich habe neulich noch eine Bibelstunde gehalten und dann wurde ein gewisser Widerstand offenbar. Er wurde nicht böse geäußert, aber er wurde einfach offenbar. Ja, dann habe ich ja bisher falsch, ja, gebetet. Dann habe ich ja bisher falsch gebetet. Das kann doch nicht sein. Es ist gut, wenn Widerstand sich regt, sowohl bei den Gläubigen als auch bei den Ungläubigen. Da hat man oftmals mehr Hoffnung noch, als bei denen, die alles so abnicken, ja, obwohl sie innerlich im Grunde genommen gar nicht einverstanden sind. Das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert, es dringt durch. Und darum sollten wir beten und scheidet Geist und Seele voneinander. Es ist ein Richter der Gedanken und Sinne unseres Herzens. Es unterscheidet das, was von Gott herkommt, von dem, was aus dem Herzen des Menschen herauskommt. Wobei das, was aus dem Herzen des Menschen herauskommt, auch sehr fromm sein kann. Sehr fromm. Und es kann sich sogar mit dem Wort Gottes decken. Aber es kommt aus der eigenen Frömmigkeit heraus. Also es ist gut, wenn sich was regt. Dann können wir Hoffnung haben, dass sich auch noch was tut, dass Gott den Betreffenden überwindet. Also wir können nicht groß genug von Gott und seiner Gnade denken. Aber, wir kommen langsam zum Schluss, es gibt auch eine Grenze im Blick auf unsere Gebete, die allerdings Gott selber setzt. Gott selber setzt solch eine Grenze. Ich lese dazu ein Wort aus dem Propheten Hesekiel, Kapitel 14, Vers 14. Und wenn dann diese drei Männer im Lande wären, Noah, Daniel und Hiob, so würden sie durch ihre Gerechtigkeit allein ihr Leben retten, spricht Gott der Herr. Niemand anders würde gerettet als nur diese drei Männer. Und ein Wort ähnlich im Propheten Jeremia. Und der Herr sprach zu mir, und wenn auch Mose und Samuel vor mir stünden, so habe ich doch kein Herz für dies Volk. Treibe sie weg von mir und lass sie weggehen. Also selbst wenn ein Mose Fürbitte tun würde und ein Samuel Fürbitte tun, so würde ich sie nicht erhören. Nachdem Abraham seine letzte Bitte ausgesprochen hatte, heißt es, und der Herr ging weg. Der Herr ging weg. Bis 10 war Abraham gegangen. Aber jetzt merkte er, jetzt ist die Grenze erreicht. Und der Herr ging weg. Der Herr setzt die Grenze. Nicht wir. Und Abraham wird nicht getadelt wegen seines Kleinglaubens oder Unglaubens. Dass Gott hätte sagen müssen zu ihm, hör mal Abraham, warum hast du nicht noch weiter gehandelt? Warum bist du nicht noch weiter runtergegangen? Nein, Gott selbst setzt die Grenzen. Im Blick auf das, was wir glauben dürfen, glauben können und glauben dann auch durch den Heiligen Geist. Es kann durchaus sein, dass wir keine innere Freiheit haben, für etwas zu beten. Also ich persönlich habe beispielsweise nicht die Freiheit, um eine große Erweckung in Europa zu beten. Diese Freiheit habe ich nicht, weil ich denke, die Entwicklungen in der letzten Zeit, in unserer Zeit, sind derart, dass solch eine umfassende Erweckung in Europa nicht mehr zu erwarten ist. Nun mag man dagegen halten und sagen, es hat immer solche Zeiten gegeben, dunkelste Zeiten. Wir denken an das Mittelalter und dann kam es zur Reformation. Oder denken wir an das 18. Jahrhundert, speziell an England. Es waren schreckliche und grauenhafte moralische Zustände in der Geistlichkeit, sogenannten Geistlichkeit und unter dem Volk in England. Wer es so weitergegangen wäre, wäre es genauso zu einer Revolution gekommen wie in Frankreich. Und Gott griff ein, erweckte einen Wesley, einen Whitfield und wie sie alle geheißen haben, und Gott schenkte eine wunderbare große Erweckung. Das kann Gott tun, zu jeder Zeit. Gott ist souverän darin. Und doch kann es Anzeichen dafür geben, dass eine solche Zeit vorbei ist. Und irgendwann kommt ja nun auch der Herr wieder, ja? Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass der ehemalige Direktor der Evangelischen Gesellschaft, Pastor Jochums, uns erzählt hat, dass er von einem bestimmten Zeitpunkt ab oder an nicht mehr für Hitler beten konnte. Er konnte nicht mehr für ihn beten. Der Geist Gottes wehrte ihm, für diesen Mann zu beten. Offensichtlich waren hier die Linien überschritten worden, sodass Gottes Geist die Kinder Gottes nicht mehr bewegen konnte, für diesen Mann noch Fürbitte zu tun. Ansonsten sollten wir uns unter die Leitung des Heiligen Geistes stellen, unseren Glaubenshorizont so weit wie möglich erweitern lassen und viel, viel von Gottes Gnade noch erwarten. Und zwar um seinetwillen, nicht in erster Linie um unseretwillen. Jetzt lass mich das noch einmal so ganz persönlich fragen. Worum geht es dir eigentlich in deinen Gebeten? Für dich selbst und für andere. Geht es dir wirklich in erster Linie darum, dass Gott verherrlicht wird? Ist das wirklich das, was dein Herz bewegt? Oder geht es dir letztlich nur um dich selbst? Das muss jeder Einzelne von uns einmal bewegen in seinem Innersten. Ja? Man muss sich dem stellen. Man darf das nicht einfach so an die Seite drängen und denken, naja, irgendwie. Sondern es ist wichtig, dass wir uns in das Licht Gottes hineinstellen lassen. Und dass dann Buße geschieht über unseren Egoismus. Buße, dass wir sagen, Herr, mir ging es ja gar nicht in erster Linie um dich. Mir ging es vielmehr um mich selbst herauszukommen aus irgendeiner Not oder dergleichen. Mir ging es vielmehr um die Menschen, für die ich gebetet habe, aber in erster Linie ging es mir gar nicht um dich. Ich bitte dich von ganzem Herzen um Vergebung darum. Du warst nicht der Erste in meinen Gebeten. Ich selbst letztlich war der Erste in meinen Gebeten, in meinen frommen Gebeten. Ihr Lieben, wenn wir darum beten, dass der Herr hier noch Menschen hinzuführt, worum geht es uns denn da? Geht es uns da wirklich in erster Linie um die Verherrlichung Gottes? Worum geht es uns? Das ist eine ganz wichtige Frage. Der Herr mag uns Gnade dazu schenken, dass wir da in sein Licht hineinkommen und dass wir Buße tun, wirklich Buße tun und froh werden darüber, dass Gott uns das vergibt und uns reinigt von diesem schrecklichen, frommen Egoismus. Das ist doch wunderbar, dass Gnade da ist für uns, wenn wir uns darunter beugen, oder nicht? Lass mich nochmal darauf zu sprechen kommen, weil ich das selbst erlebt habe auch. Ganz persönlich, wie das ist, welch ein Werk Gott tun muss an der Seele eines Menschen, damit das mal geklärt wird vor Gott. Wie das ist mit unseren Gebeten für unsere Kinder. Wir wollen nicht, dass unsere Kinder in die Hölle kommen. Aber wir sehen nicht, wie sehr unsere Kinder Gott verunehren. Dass wir uns erstmal darunter beugen. Dass wir sehen, Gott will nicht, dass sie in die Hölle kommen. Gott will es nicht. Er ist der Einzige, der das nicht will. Und ich will es nur, weil Gott es will. Und dass wir uns zunächst einmal beugen darunter, dass unsere Kinder Gott verunehren durch ihr Leben. Dass Schande kommt auf seinen Namen. Dass wir uns darunter demütigen. Und dass wir sagen, Herr, mir ging es im Grunde genommen nicht in erster Linie um dich. Bitte vergib mir das. Du sollst doch der Erste sein. Alles, was in meinem Leben geschieht, worum ich bete, ob sie Kinder sind oder wofür auch immer, soll doch in erster Linie in meiner Beziehung zu dir gesehen werden. Waren die Gebete Abrahams vergeblich? Waren sie vergeblich? Sie waren nicht vergeblich. Sodom wurde nicht verschont. Die Bewohner Sodoms wurden nicht verschont vor dem gerechten Gericht Gottes. Aber einer wurde errettet. Einer wurde errettet und das war Lot. Ja, drei waren es. Lot mit seinen zwei Töchtern. 1. Mose Kapitel 19, Vers 29. Und es geschah, als Gott die Städte in der Gegend vernichtete, gedachte er an Abraham, an Abrahams Fürbitte. Und geleitete Lot aus den Städten, die er zerstörte, in denen Lot gewohnt hatte. Er gedachte an Abraham und geleitete Lot aus den Städten, rettete Lot aufgrund der Fürbitte Abrahams. Das heißt, seine Gebete waren nicht vergeblich. Und unsere Gebete sind auch nicht vergeblich. Ganz gewiss nicht. Was wir im Namen Jesu beten, wird in der einen oder anderen Weise Wirklichkeit werden. Vielleicht nicht immer so, wie wir uns das wünschen und vorstellen, aber so, dass Gott verherrlicht wird und Menschen dadurch gesegnet werden. Der Herr mache aus uns Menschen, die in der Fürbitte füreinander und für eine verlorene Welt einstehen. Die Menschen in unserer Stadt hier leben davon. Die anderen Gläubigen leben davon, dass wir für sie die Hände falten, im Namen Jesu beten. Und dann lasst uns beten um das Kommen des Reiches Gottes. Dein Reich komme, Herr. Dein Name werde geheiligt. Das heißt, deine Treue im Blick auf deine Verheißungen werde offenbar. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich schließe ab mit den Worten eines Gottesmannes. Es muss Leute geben, die müssen auch in der trübsten Zeit, in der dunkelsten Nacht, auch wenn die ganze Welt erzittert und erbebt und wenn es aussieht, als ob es immer schwerer würde, in der Erwartung des Reiches Gottes bleiben, voll Hoffnung bleiben, voll Zuversicht bleiben. Amen.